Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Diese Folge ist bereits vor einigen Monaten und teilweise auch schon vor einem Jahr aufgenommen und veröffentlicht worden, damals noch auf unserem alten Patreon-Account und jetzt wird sie hier komplett öffentlich gemacht. Viel Spaß dabei!
Ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Wochen und Monaten irgendwie dazu übergegangen sind, dass immer eine einen Fall vorbereitet oder eine Folge vorbereitet und die andere dann den Fall noch nicht kennt und dann diesen Fall auch zum ersten Mal, wie ihr Hörer, hört und darauf reagiert.
Das bedeutet zum einen, dass ihr meine ungefilterte Reaktion bekommt in diesem Fall, denn Maxi hat heute einen Fall vorbereitet, den ich noch nicht kenne.
Yes!
Und zum anderen auch, dass ihr meine ungefilterten Gedanken, Ideen, Kompetenzen will ich jetzt nicht sagen.
Emotionen
auf psychologischer Ebene ebenfalls live und ungefiltert erhaltet. Ob das gut ist, müsst ihr selber entscheiden.
Ich habe heute einen Fall dabei, der tatsächlich gar nicht so lange ist. Was unter anderem daran liegt, dass ich tatsächlich nicht ganz so viele Infos gefunden habe, wie wir bei manchen anderen Fällen finden. Was ich aber heute total spannend finde und worauf ich mich sehr freue, ist, dass dieser Fall ganz, ganz viel Raum zum Spekulieren und zum Überlegen und zum Nachdenken und zum Hypothetisieren bietet. Und darauf freue ich mich sehr. Was ich noch unbedingt sagen muss, bevor wir in diesen Fall starten, ist, wir kennen sie schon alle, die gute alte Triggerwarnung. Es geht heute in diesem Fall um teilweise sehr anschauliche Beschreibungen von verwesenden Körpern. Und es geht um extreme Vernachlässigung. Das kann unter anderem wirklich sehr eklig werden. Das heißt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, das ist zu viel für euch, ihr kennt das Spiel, schaltet gerne ab oder überspringt den Fall. Und die Babsi guckt jetzt schon ganz irritiert.
Ja, ich bin gespannt, worauf ich mich da eingelassen habe.
Ich würde sagen, dann wir starten einfach mal in den Fall und dann wirst du es schon erfahren. 3. Januar 2022, 2 Uhr morgens. Ein Notruf geht ein. Am Telefon ist eine Frau. Sie scheint aufgelöst, stolpert über ihre Worte, die hastig aus ihr heraussprudeln. Ihre Tochter habe gerade aufgehört zu atmen. Sie benötige dringend Hilfe. Sofort macht sich ein Notfallwagen auf den Weg zur beschriebenen Adresse in Slaughter, Louisiana. Mit dabei ist der Gerichtsmediziner Dr. Evel Bickham. Was er und seine Kollegen in diesem zweistöckigen Haus am Ende der Straße vorfinden werden, bewegt sich jenseits allem, was sie bisher gesehen haben. Als sie das Haus betreten, ist es kalt. Es liegt ein beißender Geruch in der Luft. Mitten im Wohnzimmer steht ein Sofa. Auf diesem liegt der Körper einer jungen Frau. Sie ist tot, eindeutig. Das blau gemusterte T-Shirt ist hochgezogen, ihr Oberkörper ist nackt. Es sieht aus, als habe jemand versucht, sie wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Doch der nackte Oberkörper ist nicht das, was die Mediziner vor Ort erstarren lässt. Es ist der Zustand dieses so jungen Körpers, der fast in einem modrigen Loch in der abgegriffenen Couch versinkt. Sie liegt auf der Seite. Der rechte Arm liegt über ihrem Oberkörper. Ihre Augen sind weit aufgerissen, starren ins Leere. Ihr Mund ist geöffnet, ihre Beine hochgezogen und unter ihr gekreuzt. Ihr Gesicht ist übersät mit Flecken, rote Farbe auf leichenblasser Haut. Ihr ganzer Körper ist mit Fäkalien beschmiert, mit Urin, bedeckt von Maden. Sie sind überall, in den offenen Wunden, die schon von Weitem am Körper der jungen Frau erkennbar sind, in ihrer Nase, in ihren Ohren. Ihr Haar ist verfilzt. Hinter dem Sofa finden die Sanitäter einen riesigen nassen Fleck. Vermutlich ihr Urin, den sie auf der Couch abgelassen hat. Es ist ein grauenvoller Anblick, der sich den Einsatzkräften hier bietet. Ein Anblick, den sie nie wieder loswerden. Vor der Couch steht ein niedriger, schwarzer Tisch. Daneben einige Stapel DVDs. Er ist übersät mit Lotionflaschen, etwas Talkumpuder, einer Packung Feuchttücher, einem Nasenspray, einer Schachtel mit einem Deckel, auf dem ein Kinderfoto abgebildet ist, und anderen Gegenständen. Rechts neben dem Sofa steht eine graue Kommode und ein ordentlicher Stapel Kleidung. Generell ist das Haus sonst sehr sauber und ordentlich. Das vermoderte Sofa mit dem toten Körper scheint das einzige zu sein, das nicht regelmäßig gesäubert wurde. Die Einsatzkräfte machen sich daran, den leblosen Körper vom Sofa zu entfernen. Das ist schwerer und aufwendiger, als sie dachten. Der Körper scheint beinahe mit dem Sofa verschmolzen. Das Gesäß scheint zerfressen. Es sieht aus, als habe die junge Frau Jahrzehnte ihres kurzen Lebens auf diesem Sofa verbracht und sei tatsächlich mit dem Material verschmolzen. Die Frau, die den Notruf gewählt hat, ist die Mutter der jungen Frau auf dem Sofa. Sie teilt den Einsatzkräften den Namen ihrer Tochter mit: Lacey Fletcher. Sie selbst, Sheila, sei gemeinsam mit ihrem Mann Clay übers Wochenende weg gewesen. Ein kleiner Kurztrip, und als sie heimgekommen seien, habe sie Lacey leblos vorgefunden. Lacys Leiche wird in die Pathologie gebracht, wo sie unter anderem von Dr. Evel Bickham untersucht wird. Dieser kommt zu folgendem Schluss: Lacys Körper hat mindestens 12 Jahre auf dieser Couch verbracht. Obwohl sie 36 Jahre alt ist, wiegt sie gerade einmal 43 Kilo. Laut Dr. Bickham starb Lacey an schwerer medizinischer Vernachlässigung, die zu chronischer Unterernährung, akutem Hunger, Immobilität, akuter Geschwürbildung und Osteomyelitis, einer Knocheninfektion, führte, die schließlich zur Sepsis führte. In ihrem Magen findet er Stücke von Schaumstoff. Stücke, die eindeutig aus dem Futter der Couch entnommen und in großer Verzweiflung und Hunger von Lacey verzehrt wurden. Damit ist klar, Lacey konnte sich aus irgendeinem Grund nicht von diesem Sofa inmitten des Wohnzimmers ihrer Eltern entfernen. Und ihre Eltern, die jeden Tag mit ihr verbrachten und ihren Zustand beobachteten, sahen einfach zu, wie ihre Tochter langsam, Stück für Stück, auf diesem Sofa verhungerte, verrottete und starb. Clay und Sheila Fletcher werden nur kurze Zeit später festgenommen. Im Mai 2022 geht Lacys Fall vor Gericht. Den Geschworenen, die in ihrem Fall ausgewählt wurden, werden Psychologen und Ärzte zur Seite gestellt. Denn das, was sie gleich auf den Bildern aus dem Haus der Fletchers sehen werden, ist schockierend. Nur ein paar Bilder reichen, um die 12 Mitglieder des Ausschusses davon zu überzeugen, die Eltern wegen Mordes zweiten Grades anzuklagen. Alle fragen sich, was ist in dieser Familie, in diesem Haus am Ende der Straße, in diesem 1000-Seelendorf geschehen? Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort darauf kennen nur Lacey und ihre Eltern. Diese lassen durch ihren Anwalt einige Erklärungen herausgeben, in denen sie ihre Sicht der Dinge darlegen. Sie berichten darin, wie sie nach Slaughter, Louisiana, zogen, als ihre Tochter ungefähr 9 Jahre alt war. Lacey habe die Schule besucht, sei dort die Neue gewesen, habe sich jedoch gut eingelebt. Sie fand schnell Anschluss, trat dem Volleyballteam der Schule bei, hatte Spaß an dem Sport. Sie war ein liebes Kind, ein sehr rücksichtsvoller und empathischer Mensch. Ihre Freunde schätzten sie für ihre liebevolle und freundliche Art. Ihr war es immer wichtig, dass alle sich wohlfühlen. Beispielsweise nahm sie immer neue Schüler mit ihrer warmen, herzlichen Art auf, führte sie in der Schule herum und gab ihnen das Gefühl, auf dieser neuen Schule willkommen zu sein. Doch je älter Lacey wurde, desto mehr veränderte sich ihr Wesen. Von dem Mädchen, das zwar gerne alleine war, aber dennoch viel Zeit mit ihren Freunden verbrachte, wurde sie zu einem Mädchen, das sich zurückzog, das den Kontakt zu Gleichaltrigen immer mehr mied. Während die anderen erwachsen wurden, blieb Lacey zurück. Mit 13 wurde bei ihr das Asperger-Syndrom diagnostiziert. Dies führte dazu, dass Lacey trotz ihrer hohen Intelligenz Schwierigkeiten hatte, in der Schule den Inhalten zu folgen und sich auf die Aufgaben zu konzentrieren. Die Geräusche, die vielen Menschen, all das schien sie zu überfordern. Ihre Eltern bemerkten die Belastung, unter der ihre Tochter litt, und entschieden sich, sie ab sofort zu Hause zu unterrichten. Nun konnte Lacey zwar ungestört lernen, jedoch führte der Privatunterricht auch dazu, dass sie immer weniger soziale Kontakte pflegte. Während ihre Freundinnen Poster von Popstars an die Wände klebten und erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht sammelten, blieb Lacey lieber bei ihren Puppen. Ihren 18. Geburtstag feierte sie nicht, wie ihre Mitschüler, in Form einer ausgelassenen Party, sondern lieber im kleinen Kreis vor dem Fernseher mit einer Reihe Disney-Filme. Irgendwann verschwand Lacey plötzlich. Es war bekannt, dass bei ihr zusätzlich zu dem Asperger-Syndrom mittlerweile auch eine soziale Phobie diagnostiziert wurde. Allerdings hatte sie bis zu ihrem 21. Geburtstag immer mal wieder vor dem Haus Sport gemacht, die frische Luft genossen. Doch nun war sie weg. Die Nachbarn nahmen an, sie sei nun auf dem College, sei vielleicht zu einem Freund gezogen. 2016 fragte einer der Nachbarn nach. Er traf Clay auf der Straße und nutzte die Gelegenheit. Doch Clay antwortete ihm, dass Lacey nach wie vor zu Hause wohne. Sie sei zu Hause und es gehe ihr gut. Was Clay dem Nachbarn nicht erzählte, Lacey verließ schon seit Jahren nicht mehr das Wohnzimmer der Familie Fletcher. Mittlerweile war es so schlimm, dass sie den ganzen Tag auf dem Sofa verbrachte, nur wenig sprach, sich kaum bewegte. Ja, nicht mal um auf Toilette zu gehen, stand sie noch auf. Sheila und Clay machten sich Sorgen um ihre Tochter, suchten Ärzte auf. Einer dieser Ärzte empfahl, Lacey sofort in ein Krankenhaus zu bringen. Sie benötige dringend sowohl medizinische als auch psychologische Hilfe. Doch Lacey weigerte sich, sich in ärztliche Behandlung zu geben. So abstrus es klingt, nach wie vor sei sie bei klarem Verstand gewesen und habe ihm und Sheila klar zu verstehen gegeben, was sie wollte und was nicht. Ihre Entscheidungen wurden respektiert, auch wenn sie bedeuteten, dass Lacey nach und nach auf dieser Couch im Wohnzimmer vor den Augen ihrer Eltern verrottete. Zu Beginn bemühte Sheila sich noch, Lacey Essen zu bringen, es ihr bequem zu machen, ihr Handtücher zu bringen, um sie zu säubern und nach einiger Zeit auch ihre Wunden, die sie vom ständigen Sitzen auf der Couch langsam entwickelte. Nie sagte Lacey, dass sie Schmerzen hatte, obwohl ihr Körper mitgenommen aussah und sie am ganzen Körper Wunden hatte. Einige ihrer Gliedmaßen faulten ab. Das Haus war von einem Verwesungsgeruch erfüllt. Doch irgendwann, so berichtet der Anwalt der Fletchers, stellte sich eine Gewöhnung ein. Es wurde normal, dass Lacey den Tag in ihren Exkrementen und ihrem Blut auf dem Sofa verbrachte. Ihre Eltern lebten ihr Leben weiter, übten weiter ihre Berufe aus, gingen in die Kirche, verbrachten gemeinsame Urlaube. So auch am Wochenende vor dem 3.1.2022, dem Tag, an dem Lacey auf ihrem Sofa ihren letzten Atemzug tat. Der Prozess, der im Juni 2023 stattfinden soll, findet nie statt. Bezirksrichterin Catherine Jones lässt die Anklage wegen Mordes gegen Lacys Eltern fallen und beruft sich dabei auf einen Formfehler in der Formulierung der Anklageschrift. Am 19. Juni beschäftigt sich das nächste Geschworenengericht mit der Frage, ob ein Prozess stattfinden soll. Wieder wird diese Frage eindeutig mit Ja beantwortet. Lacys Eltern dagegen plädieren im Verfahren erst für nicht schuldig, dann für Totschlag. Noch immer ist kein Urteil gegen die beiden ergangen, doch über ihren Anwalt wandten sie sich bereits vermehrt an die Öffentlichkeit. Sie erhoffen sich Verständnis für ihre Situation, berufen sich darauf, dass auch andere Eltern solche Erfahrungen bereits gemacht hätten. Jeder, der ein Kind verloren habe, so wie sie und ihr Mann, wisse, was sie durchmachen mussten.
Das war in vielerlei Hinsicht, ich weiß nicht, ob ich das Wort verstörend benutzen möchte, aber irgendwie sowas in die Richtung.
Ja.
Ich habe einige Fragen.
Ja.
Warum haben ihre Eltern, also das wird vielleicht hier schon zu psychologisch, aber fangen wir woanders an. Was genau haben ihre Eltern denn für Berufe gehabt und was genau haben sie für ein soziales Umfeld gehabt, dass niemandem aufgefallen ist, dass diese Tochter da auf dem Sofa verbleibt?
Also die Eltern, ich fange mal so an, die Eltern waren in die Gemeinde von Slaughter sehr stark eingebunden. Die Sheila, also ihre Mutter, war Polizei und Justiz angestellte in einem Nebenort. Und also zuerst und zuletzt, bevor sie verhaftet wurde, war sie Assistentin der Staatsanwaltschaft in Zachary, das ist auch ein Ort in der Nähe. Außerdem war sie dazu noch Teil des Stadtrats von Slaughter und ihr Ehemann Clay, der Vater von Lacey, war Vorstandsmitglied des gemeinnützigen Bed and Bruges Civil War Table. Das ist so eine Organisation, deren Ziel es ist, die Opfer, nicht die Menschenopfer, sondern die wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Opfer des Bürgerkriegs zu würdigen. Also beide sind total engagiert und in dieser Gemeinde total behaftet. Also es gab ganz viele Artikel, die auch sagten, dass die so wirklich super angesehene Bürger in dieser Gemeinde waren und so Säulen der Gemeinde waren. Also die waren da drin und es ist ja schon aufgefallen, dass Lacey auf einmal nicht mehr da war. Es wurde aber einfach halt eben von den beiden erklärt mit, naja, die hat halt Asperger und die hat eine soziale Phobie und die traut sich da nicht mehr raus, aber es geht ihr gut. Und dann hat niemand nachgefragt.
Aber wenn sie so hochkarätige Mitglieder dieser Gemeinschaft waren, dann bekommen sie doch bestimmt auch mal Besuch.
Das habe ich mich auch gefragt. Also aber ich meine, es muss dann so gewesen sein, dass sie keinen mehr hatten.
Aber ich würde doch misstrauisch werden, wenn sie sagen, die Tochter ist weg und da kommt nie jemand zu Besuch. Also da muss doch mindestens irgendwann mal ein Postbote gewesen sein oder sowas. Oder keine Ahnung, wenn da drin die Klimaanlage kaputt geht oder die Feuermelder oder weiß ich nicht was. Irgendjemand muss in diesen 12 Jahren doch mal in dem Haus gewesen sein.
Ich habe jetzt keine Hinweise gefunden, dass da jemand war. Aber ich meine, wenn da jemand drin gewesen wäre, hätte er sie gesehen.
Ja, das meine ich ja.
Ja, also deswegen finde ich so. Das gab es ja nicht. Also es gab niemanden, der Alarm geschlagen hat. Es gab niemanden, wie es heißt, der davon wusste, der irgendwie eine Idee in die Richtung hatte. Es gibt, wie gesagt, diesen einen Nachbarn, der berichtet hat, dass er Clay nach Lacey gefragt hatte. Und da hat er eben so geantwortet, so ja, es geht ihr gut, die wohnt noch bei uns, die so in dem Sinne, also die ekelt sich halt sehr ein, aber ist alles in Ordnung.
Also ich weiß nicht. Ich würde sagen, okay, es hat vielleicht niemand berichtet. Aber dass in 12 Jahren niemand dieses Kind oder diese Frau gesehen hat und dieses Sofa gesehen hat, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. 12 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit und ein Wohnzimmer ist jetzt auch kein verschlossenes Kellerzimmer.
Nee, es ist eine sehr lange Zeit.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Okay, und haben die Eltern vor Gericht irgendeine Form von Reue gezeigt? Haben sie irgendwie gesagt, hey, wir hätten irgendwie was machen müssen oder so?
Es ging ja noch gar nicht vor Gericht. Also aktuell soll, wie ich das verstanden habe, der Gerichtsprozess im März stattfinden.
Okay.
Heißt, Diese Folge ist ja mal wieder eine Patreon-Exclusive-Folge. Was bedeutet, dass die Verhandlung, wenn das jetzt tatsächlich stattfinden wird, nächsten Monat passieren wird?
Okay, das ist tatsächlich sehr interessant, weil, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das unterschreiben kann, dass die, war das die Richterin, die gesagt hat, oder die Staatsanwältin, die gesagt hat, sie will das fallen lassen?
Das war eine Richterin.
Da muss ich gestehen, ich bin nicht ganz konform damit.
Ja, das war wohl ein Formfehler, aber das haben viele Leute nicht verstanden. Aber gut, ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass man hört, dass wegen Formfehlern irgendwelche Verhandlungen nicht stattgegeben werden.
Ja, das stimmt. Ich hatte das in meinem Kopf auch falsch abgespeichert. Ich hatte im Kopf, dass sie es fallen lassen hat im Sinne von, ja, sie haben sie ja nicht umgebracht.
Nee, okay. Weil die Anklageschrift war irgendwie, keine Ahnung, falsch geschrieben.
Okay.
Weiß nicht genau, was da war, aber ja, nicht den Ansprüchen entsprochen.
Okay, und es gab keine Hinweise darauf, dass sie je versucht hat, irgendwie zu fliehen oder so? Also, dass sie versucht hat, wieder aufzustehen selber oder dass ihre Eltern sie irgendwie festgehalten hätten?
Nee.
Und wieso hat ihre Mutter irgendwann aufgehört, ihr Essen zu machen?
Das ist die große Frage. Und deswegen habe ich ja gesagt, dass dieser Fall ganz viel Spielraum bietet, gerade wahrscheinlich, weil noch keine Verhandlung stattgefunden hat. Gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, die wir mal so überlegen könnten, durchspielen könnten. So, was könnte denn sein? Welche Hypothesen haben wir dabei? Ein bisschen was habe ich natürlich schon mal recherchiert.
Also ich habe sehr viele Fragen. Nur um sie einmal durchzugehen, vielleicht stellt ihr euch die gleichen. Aber ich frage mich, warum hat ihre Mutter aufgehört, ihr was zu essen zu bringen? Warum haben die beiden, als sie das erste Mal Wunden hatte, keinen Krankenwagen gerufen? Warum haben die beiden, als sie angefangen hat zu gammeln, zu faulen, keinen Krankenwagen gerufen? Warum haben sie keinen Krankenwagen gerufen oder einen psychiatrischen Notdienst oder sowas, um ihr zu helfen, als sie nicht mehr aufgestanden ist und immer dünner geworden ist? Warum haben sie nicht irgendeine Instanz informiert, als sie selber gemerkt haben, dass sie mit der Situation nicht mehr zurechtkommen? Wie haben sie 12 Jahre damit gelebt, während ihre Tochter immer auf dem Sofa lag und davon keine Ahnung wie viele Jahre mit Verwesungsgeruch in diesem Haus? Und wie schafft man es, das irgendwann komplett zu ignorieren, was da passiert? Und wie kannst du das machen, wenn du weißt, dass es dein eigenes Kind ist und dass dein eigenes Kind offensichtlich nicht in der Lage dazu ist, für sich selber die beste Entscheidung zu treffen? Weil das ist, ich nehme mir das jetzt einfach mal heraus, zu sagen, das war offensichtlich nicht die beste Entscheidung für sie.
Würde ich mitgehen.
Und das sind so Sachen, ich frage mich auch, was ist mit den Großeltern? Wo waren die Großeltern? Wo waren Tanten oder Onkel oder der Rest der Familie? Also, und wie haben sie selber mit sich das vereinbaren können innerlich, dass sie ihrer Tochter, also dass sie nichts anderes gemacht haben, sondern dass sie einfach dabei geblieben sind? Also wie sind sie abends ins Bett gegangen? Haben sie irgendwann einfach gar nicht mehr darüber nachgedacht? Oder war es vielleicht auch was, wo man so denkt, okay, ich hoffe, es ist irgendwann vorbei, weil ich ertrage das nicht mehr? Und wie kannst du in den Urlaub fahren? Also, also weißt du, was ich meine? Wie kannst du eine Situation einfach so lassen und einfach komplett gar keine Entscheidung treffen?
Ja.
Also das ist ja dieser unglaubliche Irrglaube zu sagen, wenn man keine Entscheidung trifft, dann trifft man keine Entscheidung. Keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Also ich habe Fragen.
Ja. Also ehrlich gesagt hat sich bei mir, während ich den Fall recherchiert und geschrieben habe, ein bisschen der Eindruck aufgebaut, dass Lacey von ihren Eltern nicht gezwungen wurde, auf diesem Sofa zu sitzen. Also das ist wohl Konsens bei allen Beteiligten, dass die sie nicht auf dieses Sofa gezwungen haben, sondern dass sie tatsächlich wohl sich irgendwann geweigert hat, davon aufzustehen im Rahmen ihrer sozialen Phobie und in Kombination mit dem Asperger-Syndrom. Also es ging ja los, dass sie erstmal das Haus nicht mehr verlassen hat wohl, dann hat sie das Wohnzimmer nicht mehr verlassen und dann das Sofa nicht mehr.
Ja, aber da rufst du doch jemanden an.
Ja.
Da machst du doch irgendwas, du musst doch irgendwas machen.
Am Anfang waren sie dann ja bei Ärzten, die beiden ohne Lacey, weil sie hat sich wohl geweigert mitzugehen.
Ja.
Und sie waren beim Arzt und der hatte, haben ihm das geschildert. Und der meinte sofort ins Krankenhaus, sofort Krankenwagen anrufen. Und dann meinte aber ja Lacey, die wohl in den Augen der Eltern noch selbst bestimmen konnte, was mit ihr passiert, noch klar im Kopf war und ja, da wohl wusste, was sie will, die sagte sehr deutlich, nein, ihr ruft keinen Krankenwagen, ich möchte nicht ins Krankenhaus, ich möchte hier bleiben, es geht mir gut. So in dem Sinne, lasst mich in Ruhe. Und ihre Eltern haben ihre Entscheidung respektiert und haben dann nicht den Krankenwagen gerufen, haben sie nicht ins Krankenhaus gebracht.
Ich verstehe das ja auch bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Also, dass man die Entscheidung dieser Person respektieren muss in dem Moment, weil zu dem Zeitpunkt war sie eine erwachsene Frau, also kann sie das selber entscheiden. Aber in dem Moment, wo ich sehe, dass dir irgendwie was abfault oder so, stelle ich deinen gesunden Menschenverstand in Frage. Und spätestens in diesem Moment ist es mir auch egal, ob du mir sagst, ich soll keinen Krankenwagen anrufen. Ja. Allein schon, weil ich mir denken möchte, ich möchte nicht in einem Verwesungsgeruch in meinem Haus wohnen. Und ich respektiere deine eigene Entscheidung, aber dann trifft diese Entscheidung bitte irgendwo anders. Ich rufe jetzt einen Krankenwagen, die nehmen dich mit und dann gucken wir, was passiert. Weil das ist akut selbstgefährdend und ich halte dich offensichtlich bist du in meinen Augen nicht zurechnungsfähig, wenn du den Schmerz nicht spürst, wenn die Extremitäten abfaulen.
Was ich da so spannend finde und was ich so gerne wüsste und was ich leider nicht weiß, vielleicht kommt da ja in der Verhandlung irgendwie ein bisschen was deutlich, aber wie die Familiendynamik in dieser Familie läuft, ne? Also, weil offensichtlich haben die beiden, obwohl sie sich starke Sorgen gemacht haben und obwohl die beiden gemerkt haben, dass es nicht normal ist und dass es nicht gut ist, was da gerade mit ihrer Tochter passiert, haben sie trotzdem gesagt, na gut, wenn die sich aber so entscheidet, dann machen wir das. Und sie haben diese Entscheidungen bis zu Lacys Tod mitgetragen. Also wie du sagst, sie haben sie mitgetragen, weil zu dem Zeitpunkt dann, als Lacey dann tot war, erst dann hat ihre Mutter den Krankenwagen gerufen. So quasi ja, dann, als sie nicht mehr widersprechen konnte, dann greift die Mutter sofort zum Telefon und sagt, hey, meine Tochter ist tot.
Ja, das verstehe ich nicht. Also das ist das hat für mich so eine krasse Wirkung von hundertprozentiger Unterwerfung der eigenen Tochter gegenüber.
Mhm.
Und ich meine, es gibt ja in der Erziehung, wie schon ein paar Mal erwähnt, ich habe noch keine Kinder, aber in der Theorie, in meiner Theorie gibt es in der Erziehung ja das Prinzip, dass man sagt, hey, nur so oft Nein wie nötig und so viel Ja wie möglich.
Mhm.
Und dass du Kinder natürlich nicht zu irgendwas zwingen sollst, das sie nicht tun wollen. Aber dass es natürlich auch sowas gibt wie elterliche Gewalt in Anführungszeichen. Also dass du an der Stelle, wenn dein Kind über eine rote Ampel läuft und da kommt ein Auto, durchaus berechtigt bist, dein Kind am Arm zurückzuziehen. Weil du ihm damit sein Leben rettest. Und in dem Moment ist es in Ordnung. Und ich finde halt, dass die Entscheidung an der Stelle nur so weit respektiert werden kann, selbst wenn sie eine erwachsene Frau ist, wie man selber das Gefühl hat, dass die Person weiß, also wirklich weiß, was sie sich selber gerade damit antut. Und wenn ich davon ausgehe, dass jemandem gerade irgendwas wegfault, dann sollte ich spätestens da sagen, ich respektiere deine Entscheidung vielleicht auch trotzdem. Du kannst diese Perspektive haben, aber ich möchte dabei nicht zusehen oder ich möchte das nicht in meinem Haus. Also einfach um seine eigene Grenze zu wahren, weil es hat ja etwas, das meines Empfindens nach die eigenen Grenzen so auflöst. Also die Eltern haben ja selber überhaupt keine Grenze gesetzt, weil sie können ja ihre Entscheidung respektieren, aber wer möchte denn gerne in einem Haus leben, das nach Verwesung riecht? Und das ist doch eine Grenze, die man ziehen kann, zu sagen, hey, ich respektiere deine Entscheidung, aber ich möchte das hier für mich nicht.
Könnte man.
Und das haben sie auch nicht gemacht.
Nee. Was ich mir gerade noch denke, ist, die beiden waren ja sehr integriert in der Gemeinde und waren da sehr angesehen. Und nehmen wir mal an, sie haben, ne, am Anfang haben wir die Entscheidung getroffen, am Anfang, wo sie sagen, okay, wir respektieren deine Entscheidung, wo sie erstmal nur auf dem Sofa vielleicht saß, sich halt nicht wegbewegt hat, aber erstmal noch keine Wunden hatte, nichts abgefault ist. Die Mutter hat ihr Essen gebracht, hat sie sauber gemacht. Also in dieser ersten Zeit, so wie du gerade gesagt hast, ist es vielleicht noch irgendwie nachvollziehbar beziehungsweise akzeptabel, dann zu sagen, okay, jetzt noch nicht.
Mhm,
ne, aber mal,
man könnte ja dann immer wieder in Kontakt gehen, immer wieder sagen, ey, jetzt reicht's aber, jetzt reicht's aber. Und irgendwann ist halt der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt geht's nicht mehr.
Ja.
Jetzt kann ich nicht mehr sagen, okay, ist deine Entscheidung, jetzt ist es halt zu viel. Spätestens ist es, wenn irgendwas abfault. Ich frage mich aber, ob dieser Punkt von wegen, es ist jetzt zu viel, also ich meine, ihre Verschlechterung, ihre körperliche Verschlechterung kommt ja, das kommt ja schleichend sowas, ne? Also es ist nicht so, dass von einem Tag auf den anderen auf einmal der Arm abgefault ist, sondern das Ganze passiert schleichend und wir Menschen sind ja durchaus fähig zur Gewöhnung und Habituation. Und ich frage mich, ob die Eltern sich zum gewissen Teil an diese Situation mit Lacey gewöhnt haben und vielleicht erst quasi aufgeschreckt oder aufgewacht sind, als vielleicht wirklich sowas Schlimmes passiert ist, wie zum Beispiel diese Wunden oder das, was abgefault ist. Und was, wenn sie sich dann dachten, oder wenn sie dann Angst hatten, jemanden zu rufen, weil dann berechtigterweise die Frage gekommen wäre, warum habt ihr das denn zugelassen? Als angesehene Mitglieder dieser Gemeinde, ihr, die quasi uns vorausgeht und unsere Vorbilder seid, wie könnt ihr eure Tochter verrotten lassen auf dem Sofa?
Aber ich muss mir doch die konsequente Frage stellen, wenn ich jetzt nicht Bescheid sage und es ändert sich nichts und die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass sich was verändert, weil es passiert nichts. Was werde ich den Leuten in 5 Jahren erzählen müssen, wenn sie an so einer Verletzung mal stirbt?
Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht daran gar nicht gedacht haben.
Und das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sie daran gedacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es verdrängt haben.
Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass jemand sich diese Frage nicht stellt.
Ich muss gerade an dieses Freeze-Denken in so Situationen, also in so zum Beispiel in Gefahrensituationen.
Ja.
Und ich frage mich, ob nicht vielleicht sowas auch gerade in den Köpfen von Sheila und Clay stattgefunden hat. Einfach so ein Freeze, so, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Und wie du gesagt hast, keine Entscheidung treffen ist auch eine Entscheidung treffen. Aber dadurch, dass sie keine Entscheidung treffen, in diesem Schwebeding bleiben und in dieser Freeze-Phase bleiben, schieben sie das raus, verdrängen sie das, können zumindest so tun, als ob sie da... Also ich glaube schon, dass die sich da einreden konnten, was auf gar keinen Fall in Ordnung ist, aber dass sie sich da geschafft haben, einzureden, dass so, wenn es schlimmer wird, werden sie ja was machen. So, weißt du, was ich meine? Also, dass diese Entscheidung immer weiter vorgeschoben haben und immer weiter nach hinten geschoben haben.
Wie so ein Frosch im Kochtopf, der sagt, ja, genau, wenn es heiß wird, springe ich raus.
Genau. Und dann ist irgendwann zu spät.
Mhm. Ja, also mir fällt es ehrlicherweise total schwer, das nachzuvollziehen, weil ich es total anstrengend finde, bin ich ehrlich. Ich finde es total anstrengend, wenn Menschen keine Entscheidung treffen können. Also ich bin selber manchmal so jemand, wenn ich irgendwie in einem Restaurant bin und es gibt sehr viele Möglichkeiten auf der Speisekarte, dann brauche ich eine halbe Ewigkeit. Und es gibt genug Leute, die sich über mich lustig machen und mir sagen, eine halbe Stunde bevor wir essen gehen, hey, soll ich dir schon mal die Essenskarte schicken? Da kannst du jetzt schon anfangen zu gucken. Und ne, also jeder hat, glaube ich, so seine... Aber bei wichtigen Entscheidungen, das macht mich verrückt, wenn Leute sich nicht entscheiden können. Bei Dingen, die jetzt entschieden werden müssen, die wichtig sind, dass es dann ausgeblendet wird oder gar keine Entscheidung getroffen wird aus Angst vor den Konsequenzen. Weil ich mir denke, die Frage ist, welche Konsequenzen du trägst, wenn du gar nichts machst. Und das ist die Frage, die man sich meiner Meinung nach immer stellen sollte. Weil im Zweifelsfall wird es nicht besser als jetzt.
Ja.
Und ich kann das schon verstehen, dass man, erinnerst du dich noch daran, wenn man als Kind irgendwas gemacht hat, von dem man wusste, dass man dafür Ärger bekommen wird? Mhm. Und
nein, meine ich.
Und dann gibt es so Situationen, von denen du weißt, es wird nur noch schlimmer, wenn du es jetzt nicht erzählst.
Ja.
Und die Angst, die du hast, es zu erzählen, weil du weißt, es gibt richtig Ärger. Aber auf der anderen Seite weißt du, wenn du es jetzt nicht sagst, wird es noch viel schlimmer als das. Und das ist dieser Moment, wo ich mir denke, das ist der Moment, in dem du es sagen musst. Das ist der Moment, in dem du den Mund aufmachen musst, spätestens da. Und was ich ehrlicherweise auch nicht so ganz verstehe, ist, dadurch, dass es ihre Tochter war, kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie du einem Kind, das du offensichtlich liebst, oder was heißt offensichtlich? Also, würde ich jetzt mal davon ausgehen, liebst, ja, weil sie haben viel für sie gemacht und haben ihr Essen gebracht und sie sauber gemacht und ihr diesen ganzen Raum quasi gelassen, diese Phase in Anführungszeichen auszuleben, die ja irgendwann keine Phase mehr war.
Mhm.
Und ich frage mich aber, steht dir nicht irgendwie die Liebe zu diesem Menschen auch im Weg, da wegzugucken? Müsstest du nicht eigentlich allein, weil du die Person liebst und weil du willst, dass es ihr gut geht, sagen, ich weiß, du wirst mich vielleicht dafür hassen, dass ich das jetzt mache, aber ich tue es, weil ich dich liebe.
Und ich weiß, das klingt wie ein Spruch von Leuten, die ihre Kinder schlagen und sagen, je härter ich zuschlage, desto mehr liebe ich dich. Aber das meine ich nicht. Mhm. Sondern, dass man in dem Punkt tatsächlich etwas Richtiges tut, um die Person zu retten, weil sie selber nicht in der Lage dazu ist. Wenn, ich muss die ganze Zeit daran denken, ich muss es aussprechen, Triggerwarnung zu dem, was ich jetzt sage, ich rede über Suizid, also achtet bitte auf euch. Wenn ich mir die ganze Zeit vorstelle, also ich muss mir das die ganze Zeit vorstellen, dass du irgendwo stehst und du siehst, wie jemand an der Brücke steht und sich kippen lässt, dann stehst du doch nicht daneben und sagst, naja gut, ist deine Entscheidung. Und wenn das deine eigene Tochter ist, die da steht, dann stehst du doch nicht daneben und sagst, naja gut, ist deine Entscheidung. Das ist der Moment, in dem du stoppst, das ist der Moment, in dem du versuchst, die Person zurückzureißen und zu sagen, stopp, hör auf, vielleicht hast du mich später dafür oder morgen oder übermorgen, weil ich das gemacht habe. Aber vielleicht kommt auch irgendwann der Tag, an dem du sagst, es war richtig, dass ich das gemacht habe, weil ich habe dich gerettet.
Ja, aber das wäre ja eine akute Situation, wo direkt ganz deutlich ist, welche Gefahr da ist. Und bei Lassie war das so ein schleichender Prozess, der am Anfang, wo die Eltern wahrscheinlich am Anfang gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass es Menschen gibt, die mit einem Sofa verschmelzen können, weil sie 12 Jahre nicht aufstehen.
Ja, natürlich. Ja? Und das ist aber genau, das ist auch das, was ich so schwierig finde. Wahrscheinlich hast du recht. Ich denke mir einfach die ganze Zeit, der Moment, in dem du offene Wunden hast vom Rumliegen, das wäre es für mich gewesen. Mhm. Der Moment, in dem du eine offensichtliche körperliche Schädigung durch ein Verhalten hast und du davon völlig unbeeindruckt bleibst, das ist für mich der Moment, an dem ich sagen würde, okay, stopp.
Ja. Ich hänge gerade noch so ein bisschen an deinem, das mit dem, dass sie Lassie geliebt haben. Also der Meinung bin ich auch. Und ich denke, dass es da halt, wieder die Systemikerin halt, an diesen Familiendynamiken liegt. Also nur, also ich meine, jede Familie hat ja irgendwie verschiedene Regeln des Zusammenlebens, verschiedene Regeln, wie man miteinander umgeht. Man hat auch vielleicht verschiedene Vorstellungen, wie man Liebe zeigt und was Liebe ist. Und ja, von daher würde mich so sehr interessieren, wie das bei denen war, vielleicht auch wie das in den Herkunftsfamilien der Eltern war.
Ja.
Woher welche Familienregeln quasi kamen, weil sowas ist so machtvoll und kann so viel eben mit so einer Konstellation machen und könnte da vielleicht die Erklärung sein, warum ihre Eltern zumindest am Anfang so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Ich glaube spätestens, ich meine, irgendwann haben sie auch aufgehört, ihr Essen zu geben. Irgendwann haben sie aufgehört, sie zu säubern. Und sind in Urlaub gegangen, teilweise glaube ich sogar mal irgendwie nicht, teilweise länger als ein Wochenende auch mal, ein paar Tage. Und ich meine, das ist ja dann schon was, wo ich mir denke, okay, entweder ist es dir scheißegal, was mit deinem Kind passiert, was ich allerdings bei den beiden irgendwie nicht so ganz glaube. Oder du bist richtig, richtig gut im dir vorspielen und so tun, als ob alles okay ist und als ob du in Urlaub gehen kannst und als ob das schon nicht so schlimm sein wird. Also, oder du bist richtig gut darin, dir was vorzugaukeln und zu verdrängen.
Ja.
Und da denke ich mir halt so wie du gesagt hast,
ich weiß nicht, ich könnte mir aber auch vorstellen, weil ich meine, warum hörst du auf damit? Vielleicht haben sie versucht, indem sie aufgehört haben, sich um sie zu kümmern, sie dazu zu zwingen, aufzustehen. Ja. Weil sie dachten, dass sie aufstehen wird, wenn sie Hunger hat. Oder dass sie aufstehen
das
wird,
stimmt,
wenn
ja,
irgendwie...
Das stimmt, ja, das kann auch sein.
Dass irgendwann der Punkt kommt, an dem sie so großen Hunger hat, dass sie aufstehen wird.
Mhm.
Und das hat sie nicht getan.
Mhm.
Und das ist halt auch wieder was, wo ich mir denke, ich will sie schütteln. Weißt du, was ich meine? Tu was.
Bestimmt waren die Eltern auch mal wütend.
Also
ich
natürlich.
Meine, ich wäre auch wütend wahrscheinlich gewesen zwischendurch.
Und das ist aber was, wo... Also an dem Punkt denke ich mir halt, wenn du dann aufhörst, sie zu füttern und du siehst, wie sie dünner wird.
Mhm. Und wie sie... Also ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben, aber sie hat ja dann sogar Teile vom Sofa gegessen. So einen Hunger hatte sie. Also weißt du, das ist nicht nur...
ja, das ist... Also,
das ist nicht nur, ich bringe dich dazu aufzustehen, es ist mehr.
Ja, und das ist doch ein deutliches Zeichen dafür, dass jemand offensichtlich die Kontrolle über das verloren hat, was er da tut. Und ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass irgendwann vielleicht auch einfach der Punkt kam, an dem sie dachten, ja, okay, ich kann es eh nicht ändern. Und dass es so Resignation auch hatte, ja. Weißt du? Dass man nicht handelt, weil es schambehaftet ist, aber auch resigniert, weil man das Gefühl hat, man hat alles ausprobiert und es hilft irgendwie nichts und es funktioniert nichts. Und einen Therapeuten darf ich ja auch nicht rufen, weil sie das nicht will. Was soll ich dann machen? Dann muss ich es jetzt einfach so lassen, wie es ist. Sie wird schon irgendwann aufstehen.
Ja.
Und irgendwie finde ich es aber trotzdem paradox, weil ich denke, dass jedem Menschen bewusst sein sollte, dass du nicht... weiß ich nicht, wie lange auf einem Sofa liegen kannst mit offenen Wunden und dass dir deine Gliedmaßen abfaulen und du einfach nichts isst, ohne dass du früher oder später halt einfach stirbst. Also ich glaube, das kannst du nicht verdrängen. Du kannst nicht so tun, als wäre das so.
Nee, vor allem, es waren ja wirklich, also ich will das jetzt nicht so sehr wiederholen, weil ich meine, das hatten wir im Fall und dann müsste ich jetzt nochmal eine Triggerwarnung reinsetzen, aber es waren einfach das Ausmaß, das die Wunden hatten, was ich in dem Fall eben beschrieben habe, das war ja nicht nur so, seit sie tot ist, seit sie tot war. Also sie, ich meine, laut Gerichtsmedizin ist sie ein paar Stunden gestorben, bevor eben die Mutter sie gefunden hat. Und die Dinge, die da beschrieben wurden, die passieren nicht in ein paar Stunden. Weißt du, was ich meine? Also ja. das alles war schon da, als sie noch gelebt hat. Und also ich meine, da muss doch jedem klar sein, wenn man das sieht, dass die nicht von alleine aufstehen wird.
Ja, und irgendwann muss dieses Bild ja eigentlich auch so erschreckend sein. Also selbst wenn die Eltern dann mal ein paar Tage im Urlaub waren, wenn du dann zurückkommst, das muss dich doch erschrecken. Das muss doch irgendwas mit dir machen. Also
bestimmt.
Ich meine, Menschen können sich an alle möglichen Sachen gewöhnen, klar. Aber irgendwo hat selbst die Habituation ihre Grenze, würde ich behaupten. Also wenn du mindestens, wenn du jemanden für ein paar Tage aus einer Situation rausnimmst und die Person dann wieder in die Situation reinsteckst, spätestens da sollte irgendwas in deinem Kopf passieren. Und da gebe ich dir vollkommen recht, da wird's richtig interessant, weil da ist nämlich die Frage, was haben sie mit diesen hochkommenden Emotionen gemacht? Hm. Was haben sie mit diesem Schock gemacht, der da hochgekommen sein muss? Weißt du, was ich meine? Weil im Grunde waren sie ein paar Tage aus dem Kochtopf raus und sind dann wieder reingesprungen. Und dann spürst du die Hitze. Und was haben sie mit der Hitze gemacht? Was ist passiert?
Du könntest sie dir gut reden. Du könntest dein Verhalten gut reden. Ich meine, irgendwas werden sie gemacht haben, um diese kognitive Dissonanz, die das sicher ausgelöst hat, zu reduzieren.
Das ist schon keine kognitive Dissonanz mehr. Das sind kognitive zwei Welten. Also.
Ja, aber ich meine, also diese kognitive Spannung, die da entsteht, die werden sie wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass die sich da teilweise auch gegenseitig so beschwichtigt haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, mir fällt es so schwer, mir das vorzustellen, weil ich mir halt immer denke, es gibt doch irgendwann einen Punkt, an dem du sagst, das ist, also jetzt ist gut.
Ja, aber dieser Punkt, also ich meine, es gibt ja da zwei Wege, die du gehen kannst. Ne? Entweder, gerade wenn wir jetzt bei kognitiver Dissonanz sind, entweder du lebst mit dieser Spannung und lange schaffst du es nicht, mit dieser Spannung zu leben, weil dann wirst du immer wieder damit konfrontiert und musst es immer wieder angucken und musst dich immer wieder neu entscheiden. Oder du entscheidest dich dazu, diese Spannung quasi wegzubeschwichtigen oder diese Spannung zu reduzieren, sodass du gut damit laufen kannst, was aber auch dafür sorgt, dass du es nicht mehr so sehr in Frage stellst.
Ja, und die Frage ist, was war's? Also was hat diese kognitive Dissonanz ausgebügelt? Weil es kann ja nur gewesen sein, ja, sie will das so, also ist sie bestimmt glücklich damit oder ihr wird schon nichts passieren, sie ist ja eine erwachsene Frau, sie wird es für sich entscheiden können oder also wenn es richtig schlimm wird, dann werde ich jemanden anrufen, aber vorher war das ihr freier Wille und da will ich ihr nicht reingrätschen und das ist nicht meine Entscheidung. Oder sowas wie, ja, sie verletzt sich ja nicht aktiv selber oder sie wird schon aufstehen, wenn der Hunger oder die Schmerzen groß genug sind. Also, weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, das haben die bestimmt eine Weile lang gemacht und ich glaube wirklich, dass es irgendwann zu weit schon fortgeschritten war und irgendwann sie sich einfach nicht mehr getraut haben, jemandem Bescheid zu sagen.
Ja, das kann gut sein. Und damit haben sie aber im Grunde ihr Todesurteil unterschrieben. Dadurch, dass sie sich nicht getraut haben, etwas zu sagen. Und das finde ich persönlich immer so krass, weil ich mich frage, wenn das jemand gesehen hätte und den beiden gesagt hätte, okay, euch ist also euer Ansehen wichtiger als das Leben eurer Tochter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht gesagt hätten, ja, ist es. Ja. Aber das ist die Konsequenz daraus.
Ja. Und ich meine, unbewusst war es das dann in dem Moment ja sicherlich.
Ja. Aber dann sind wir wieder bei deinen systemischen Themen.
Familiendynamik.
Warum? Was war's?
So spannend.
Aber du hast gesagt, du hast dir auch Gedanken dazu gemacht und jetzt habe ich ganz lange gewettert und gefragt und gesagt, das kann ja nicht sein. Also vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen in die Dinge, die du dir so überlegt hast oder die du recherchiert hast.
Tatsächlich einige Dinge, beziehungsweise eigentlich fast alles bezüglich der Eltern haben wir schon besprochen. Ich habe mir tatsächlich auch noch ein paar Gedanken gemacht darüber, was bei Lacey los gewesen sein könnte.
gute Frage. Mhm. Die Seite habe ich nämlich noch gar nicht beleuchtet, stimmt.
Ja, weil Lacey, also sie hatte ja eine soziale Phobie und Asperger. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz mit 2, 3 Sätzen erklären, was das jeweils ist.
Ich fange einfach mal an. Mhm. Die soziale Phobie ist obviously eine psychische Störung. Die gehört zu der Gruppe von Angststörungen. Das ist eine relativ große Gruppe, weil man vor sehr vielen Dingen Angst haben kann.
Sehr große Gruppe.
Und tatsächlich gehören Angststörungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, die es gibt.
Also Maxi hat auch eine Phobie.
Maxi hat auch eine Phobie.
Die vor den toten Tieren.
Genau. Und von daher ist das tatsächlich ziemlich verbreitet. Und die soziale Phobie ist quasi eine Unterform der Angststörungen. Und Patienten bzw. Betroffene leiden, wie der Name quasi schon sagt, unter extremen Ängsten in sozialen Bereichen. Das heißt beispielsweise beim Kontakt mit fremden Personen, aber auch beim Kontakt mit bekannten Personen. Viele Menschen, die eine Sozialphobie haben, meiden möglichst weitgehend soziale Kontakte allgemein, suchen sich häufig Berufe, bei denen sie wenig soziale Interaktion haben und möglichst wenig quasi mit Menschen zu tun haben. Die konkreten Symptome sind dabei, dass viele von den Betroffenen Angst haben davor, dass sie ja extrem betrachtet werden. Man nennt das auch den Spotlight-Effekt. Also, dass sie quasi Angst davor haben, dass andere Menschen um sie herum sie extrem betrachten und einschätzen. Und sie haben quasi Angst vor dieser Einschätzung durch andere Menschen. Sie haben Angst davor, mit anderen Menschen, insbesondere in der Öffentlichkeit, zu sprechen, weil sie sich dauernd die Frage stellen, ob ihre Stimme komisch klingt oder ob das, was sie sagen, vielleicht Blödsinn sein könnte. Und oh, ich glaube, der hat mich komisch angeguckt, der mag mich bestimmt nicht. Und die Frau da hinten denkt bestimmt, ich bin total peinlich. Also es schwirren einfach ganz viele Ängste im Kopf herum, die der Person in diesem Moment Angst machen. Beispielsweise eben auch Angst, die Angst davor, sich zu blamieren, die Angst vor anderen zu essen, weil man zum Beispiel kleckern könnte und es wäre so unglaublich peinlich und es dürfte auf keinen Fall passieren. Also es ist eine extreme Angst davor, dass man in Summe im Grunde verurteilt wird. Oder bewertet, man kann es wahrscheinlich noch verallgemeinernder formulieren, die Angst davor, mit Menschen in Kontakt zu treten und häufig gleichzeitig damit die extreme Angst vor einer Bewertung jeder Art und Weise. Also ob durch Blickkontakte oder Kritik oder weil sie ihrer Meinung nach etwas Peinliches gemacht haben, wie zum Beispiel beim Essen zu kleckern oder vielleicht beim Essen komisch aussehen und dann denken, dass sie extrem verurteilt werden dafür. Viele von den Betroffenen sagen, dass sie sehr stark an sich selber zweifeln und an sich sehr unsicher sind im Umgang mit fremden Menschen. Und es gibt tatsächlich, zahlreiche Menschen, die in sozialen Kontakten dann sogar Panikattacken bekommen. Und in Extremformen von sozialer Phobie kann es tatsächlich dazu führen, dass Menschen sich komplett isolieren, dass sie also jegliche Form von Sozialkontakt komplett kappen und im Grunde mit niemandem mehr wirklich reden. Es gibt dann auch natürlich Menschen, die sagen, sie reden innerhalb ihrer Familie mit den Menschen, die sie schon ihr ganzes Leben lang kennen, weil soziale Phobien entwickeln sich natürlich erst. Niemand wird damit geboren. Und die dann eben sagen, ich unterhalte mich mit meiner Familie, aber mit niemandem anders und ansonsten gehe ich auch nicht raus. An dieser Stelle möchte ich noch hinzufügen, abgesehen von der Definition, dass die soziale Phobie behandelbar ist. Also wenn ihr euch gerade darin wiederentdeckt oder ihr sagt, oh, ich glaube, irgendwie sollte ich da mal was machen oder müsste mal was machen. So, die soziale Phobie kann man sehr gut behandeln und ihr seid nicht alleine damit. Es gibt ganz viele Menschen, die darunter leiden. Das heißt natürlich aber nicht, dass wenn ihr ein oder zwei Symptome davon habt, ihr direkt eine soziale Phobie habt. Also ich habe zum Beispiel auch an manchen Tagen mehr und an manchen Tagen weniger Angst davor, dass wenn Leute mich irgendwie komisch angucken, dass sie mich gerade total verurteilt haben. Und es gibt zum Beispiel bei mir auch Tage, an denen ich irgendwie vielleicht mehr soziale Energie habe, mit Menschen zu reden. Und dann gibt es Tage, an denen habe ich diese Energie überhaupt nicht und igel mich zu Hause ein und möchte niemanden sehen und möchte auch mit niemandem sprechen. Und es ist vollkommen normal in diesem Rahmen. Also nur wenn ihr einzelne Symptome davon erfüllt, dann habt ihr noch lange keine Sozialphobie. Aber wenn es bei euch selbst Leidensdruck auslöst, und ich denke, das ist immer der wichtigste Punkt, wenn ihr selber darunter leidet, dann könnt ihr euch Hilfe holen und Ihr seid nicht alleine damit und das kann man behandeln.
Das Asperger-Syndrom dagegen ist eine quasi Form des Autismus und die zeichnet sich aus vor allem durch eine Störung der sozialen Interaktion und durch eine andere Informations- bzw. Reizverarbeitung, wenn man es wirklich ganz platt formuliert. Bei Menschen, die unter Asperger-Syndrom leiden, kann es dazu führen, dass sie ganz schnell reizüberflutet sind und dann quasi es zu so einem sogenannten Overload kommt. Was bedeutet, dass die Reizüberflutung so stark ist, dass sie nicht mehr damit klarkommen, dass sie quasi in Zusammenbruch leiden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, irgendwas gerade auf die Kette zu bekommen. Was mit so ein bisschen der Grund war, wenn wir Lacey angucken, erscheint es nachvollziehbar, dass sie zum Beispiel in der Schule überfordert war, vielleicht reizüberflutet war, wo viele Kinder sind, wo viele Reize auf einen einprasseln. Ich erinnere mich, dass ich teilweise die Schule auch als sehr reizüberflutend wahrgenommen habe. Von daher könnte ich es nachvollziehen, dass da die Eltern gesagt haben, okay, dann raus aus der Schule und wir machen es zu Hause, wo es ruhiger ist, wo sie reizabgeschirmter ist. Genau. Also grundsätzlich, wenn wir jetzt gerade von Lacey sprechen, würde ich mal sagen, sind die sozialen Interaktionen und auch diese starke Reizüberflutung oder diese leichte Reizüberflutung auf jeden Fall so die Kernsymptome, über die wir da sprechen. Wir haben auf jeden Fall auch schon mal eine Folge, glaube ich, gemacht zum Autismus.
Ja, das ist zum Asperger-Syndrom tatsächlich.
Asperger-Syndrom. Mhm,
das ist die Folge 54. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und ich möchte an dieser Stelle, oder wir möchten an dieser Stelle noch hinzufügen, dass uns bekannt ist, dass das Asperger-Syndrom genauso wie Autismus und ADHS und ADS in ganz vielen Kontexten heute nicht mehr als Krankheit gewertet werden und auch nicht als Krankheit bezeichnet werden. Genau, wir haben das hier in diesem Zusammenhang als Störung ja bezeichnet, weil es eben nach ICD-10 immer noch diagnostiziert wird und auch immer noch aufgelistet wird. Wir wissen aber, dass es da ganz viele unterschiedliche Perspektiven und Meinungen gibt und dass viele Leute sagen, dass dass diese von mir gerade genannten Abweichungen von der Norm nicht unbedingt Krankheitswert haben und dass es ganz viele Menschen gibt, die ganz wunderbar mit dieser Perspektive auf die Welt leben, weil häufig sagt man ja auch, dass Asperger und Autismus, ADS und ADHS einfach eine andere Reizverarbeitung ist, eine andere Perspektive auf die Welt, Stärken hat, die Menschen, die nicht dieser Gruppe angehören, eben nicht haben. Also versteht uns bitte nicht falsch. Der Grund, weshalb wir das Wort Störung benutzen, ist einfach nur, weil es aktuell noch nach ICD-10 genannt wird. Wir wissen aber um die Diskussion und um die unterschiedlichen Seiten, was das angeht, nicht, dass ihr uns da falsch versteht.
Jetzt haben wir das alles so schön erklärt und ich komme jetzt aber mit was ganz anderem um die Ecke. Also es ist wichtig, dass wir einmal kurz die beiden Sachen erklären, aber mein Gedanke war, sind die sich sicher, dass das eine soziale Phobie war? Also bei Asperger, da denke ich mir so, okay, keine Ahnung, kann ich ja nicht nachprüfen, so. Und soziale Phobie kann man auch nicht nachprüfen, aber ich frage mich so, dieses 12 Jahre lang an einer Stelle sitzen und sich kaum bewegen, da erscheint mir die Erklärung durch soziale Phobie und Asperger irgendwie nicht ganz ausreichend.
Weißt du, woran ich zuerst gedacht habe?
Bitte sag das Gleiche wie ihr, was ich gedacht habe.
Ich habe tatsächlich an eine katatonische Schizophrenie gedacht.
Ja, ja. Ding, 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 ding. Ich auch. Ich auch.
Ja, also um euch abzuholen. Eine katatonische Schizophrenie ist eine Unterform von Schizophrenie, bei der die Betroffenen sich über sehr, sehr lange Zeitpunkte gar nicht bewegen. Das ist im Grunde ein Zustand ein Zustand, der als Teil dieser Erkrankung gilt. Und dieser Zustand kann extrem, also medikamentös unbehandelt, extrem lange anhalten. Und die Personen sind in diesem Moment nicht ansprechbar. Man soll tatsächlich zum Beispiel auch nicht vor ihnen schnipsen oder klatschen oder was auch immer, weil das die Anspannung erhöht und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Person wieder anfängt, sich zu bewegen. Dabei kann man die Menschen quasi extern, wenn man will, komplett bewegen wie so Wachsfiguren und kann deren Arme irgendwo hinhalten. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund, weshalb ich daran gedacht habe. Man kann bei diesen Menschen den Arm senkrecht in die Luft halten zum Beispiel und ihn da loslassen. Und dieser Arm bleibt für Stunden da. Also diese Menschen sind in der Lage dazu, wirklich abartige Schmerzen, die man in dem Moment haben muss, auszuhalten, gar nicht zu spüren, darauf nicht zu reagieren. Und medikamentös nicht behandelt, ist das tatsächlich auch eine Erkrankung, die sich nicht von alleine auflöst.
Was mir auch gerade einfällt, ich meine, es gibt ja auch Formen der Katatonie. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Formen. Ich glaube, Stupor, und natürlich fällt mir nur Stupor ein, weil das wie aus Harry Potter klingt. auf jeden Fall gibt es da verschiedene Formen von. Und also gerade wenn du jetzt von Schmerzen redest, diese Menschen, also ne, wenn jetzt einer da irgendwie seinen Arm angewinkelt hat und der ist jetzt nicht einer von dieser wechselnden Biegsamkeit, wie man das nennt, wenn man die Leute einfach, wenn man da die Arme bewegen kann, sondern es kann teilweise auch sein, dass du dann versuchst, diesen Arm gerade zu machen und diese Person lässt diesen Arm einfach nicht, also lässt diesen Arm einfach nicht gerade.
Ja.
Und quasi wehrt sich richtig dagegen, bleibt aber gleichzeitig in der Starre. Und da kann es sein, dass sogar Verletzungen auftreten und trotzdem wird sich dann nicht bewegt. Und die Person kriegt das teilweise kaum mit. Was wieder dagegen spricht, ist, dass Lacey ja wohl, zumindest laut den Eltern, entweder durchgehend oder immer wieder ansprechbar war, was Menschen in einer katatonischen Schizophrenie meistens nicht sind.
Nicht unbedingt. Also es muss nicht unbedingt so sein, dass sie deswegen die ganze Zeit geschwiegen hat, weil die Tatsache, dass nicht gesprochen wird, nennt man in diesem Kontext Mutismus. Und der kann bei der Katatonen-Schizophrenie oder in einer Katatonie vorkommen, muss aber nicht. Und was mir tatsächlich auch noch eingefallen ist, ist, ich fände tatsächlich jetzt mehrere Jahre am Stück Katatonie auch ein bisschen over the top.
Ja.
Zumal sie ja zwischendurch auch gesprochen und gegessen hat. Was wieder dazu, also was das für mich nicht komplett ausschließen würde, weil es kann ja sein, dass sie in diesen Zustand reingekommen ist und dann wieder aus diesem Zustand raus war und wieder ansprechbar war und sie dann wieder in die Katatonie übergegangen ist. Was für mich allerdings auch dagegen spricht, ist die Tatsache, dass als ihre Eltern gesagt haben, wir bringen dich ins Krankenhaus, sie gesagt hat, nein. Und wenn sie Kataton gewesen wäre, dann hätte sie darauf gar nicht reagiert.
Es könnte allerdings ja auch sein, ha, und jetzt komme ich mit meiner Recherche rein, ist alles sehr hypothetisch, ne? Ihr merkt wieder, wir spinnen hier gerade wieder rum. Alles Theorien und Hypothesen, we know nothing. Ich habe im Internet ein Phänomen gefunden, was ich vorher nicht kannte und was tatsächlich in Japan wohl, also gerade, nicht gerade, aber was in Japan auftritt und sich jetzt auch so in anderen Bereichen der Welt zeigt. Und zwar ist das Hikikomori-Phänomen.
Das habe ich noch nie gehört.
Ich hatte es auch noch nie gehört. Das wurde vom japanischen Gesundheitsministerium tatsächlich auch schon erfasst. Das heißt, das ist wirklich was, was da häufiger auftritt. Und laut dem japanischen Gesundheitsministerium ist Hikikomori eine Person, die mindestens 6 Monate sich aus der Familie oder der Gesellschaft zurückzieht. Es gibt auch Fälle, in denen solche jungen Menschen, also meistens betrifft es junge Menschen, sich Jahre oder sogar Jahrzehnte aus der Gesellschaft zurückziehen und in dieser selbst gewählten Isolation bleiben. Das ist was eigentlich vom Gesundheitsministerium als nicht psychotisch eingestuft wird. Allerdings besteht trotzdem, laut dem Gesundheitsministerium, wie gesagt, die Möglichkeit einer zugrunde liegenden prodromalen Schizophrenie. Für euch zur Erklärung, prodromal bedeutet beginnend. Eine Schizophrenie, die beginnt nicht immer mit einem Knall, mit einer Psychose, beziehungsweise eigentlich nie, sondern sie hat immer einen Vorlauf. Und dieser Vorlauf kann Jahre dauern.
Aber 12 Jahre?
Nein. Mein Gedanke war, was, wenn sie tatsächlich, vielleicht am Anfang, ich meine, sie hat ja eine soziale Phobie und sie hat ein Asperger-Syndrom. Was ist, wenn sie sich halt eben, sie hat sich aus der Gesellschaft zurückgezogen, sie hat sich dahingesetzt, hat sich auch aus ihrer Familie zurückgezogen und hat gesagt, okay, nee, ich bin jetzt für mich, ich habe keine Lust mehr. Und dann haben ihre Eltern ihr noch Essen gebracht, sie haben sich Sorgen gemacht, sind zum Arzt gegangen, haben sie gefragt, hey, willst du nicht ins Krankenhaus gehen? Und sie hat gesagt, nein, das ist hier meine Entscheidung, ich möchte das so machen. Und vielleicht war das schon eben eine beginnende Schizophrenie, deren Beginn sich eben vielleicht Jahre hingezogen hat und ihre Katatonie oder der Mutismus ist vielleicht immer stärker geworden. Und irgendwann kam es dann vielleicht zu einer Psychose, wo sie dann katatonisch wurde. Wir wissen nicht, wann das war. Wir wissen nicht, wie viele Phasen es gab, aber vielleicht kam das dann nach, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre ist tatsächlich gar nicht so unüblich für eine Prodromalphase, für so eine richtig lange.
Hm.
Was, wenn das so verlaufen ist? Wenn es halt einfach eine ganz ungünstige Mischung aus so ganz vielen Störungsbildern und ganz vielen Verhaltensweisen, rückzügigen Verhalten war, in Kombination eben mit so einem psychotischen Krankheitsbild, mit so einer Schizophrenie.
Aber es würde zumindest, vom Alter passen, wann das gestartet hat, weil Schizophrenien ja auch so zwischen dem 20. und 35 bis maximal 40. Lebensjahr beginnen. Also 20 wäre sehr früh und 40 wäre eher spät.
Und sie war 24, als sie angefangen hat, sich einzuigeln. Das ist eigentlich voll im Rahmen.
Was es halt auch erklären würde, weil das ist der Punkt, der mir echt extrem fehlt beim... Also der wird für mich nicht durch Asperger-Syndrom oder durch eine soziale Phobie erklärt, ist diese absolute Schmerzresistenz.
Ja.
Wie kannst du...
Ja.
Also das ist etwas, das für mich nicht verständlich ist, weil... Die einzige Erkrankung, die ich kenne, die, bei multipler Persönlichkeitsstörung bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, was das angeht, aber die einzige andere psychische Erkrankung, bei der ich mir sicher bin, dass Menschen abartige Kräfte entwickeln können und abartige Schmerzen aushalten, ohne dass sie den Schmerz spüren, ist Schizophrenie.
Hm.
Irgendeine Form von Schizophrenie.
Irgendwas Psychotisches.
Ja, genau. Hm. Sorry. Also ne, in meinem Kopf Schizophrenie, Psychose, aber klar, gibt's auch separat. Also auf jeden Fall Psychose. Und in dem Zusammenhang hier dann eine Schizophrenie. Weil ich nicht wüsste, wie du sonst aushältst, dass du offene Wunden am ganzen Körper hast, auf denen du drauf liegst und dich trotzdem nicht bewegst, obwohl du dich bewegen könntest und da so lange liegen bleibst und Hunger hast und trotzdem nicht aufstehst und irgendwann faulen dir Gliedmaßen ab und du bewegst dich nicht. Und das müssen unfassbare Schmerzen sein. Wenn du von Maden zerfressen wirst, das müssen wahnsinnige Schmerzen sein. Und das ist einfach was, wo ich mir denke, allein dieses Gefühl, wenn sich dann irgendwas in deinem Körper bewegt oder so, ne? Also, und ich kann mir einfach mit keiner anderen Erkrankung, die zu diesem Symptombild passt, erklären, wie du diese Menge an Schmerzen sonst aushalten kannst.
Ja. Und was ich mich gerade auch frage ist, hätte sie sich bis zum Ende bewegen können? Also Frage, wenn du 10 Jahre lang überwiegend dich kaum bewegst, wenn dir Gliedmaßen anfangen abzufaulen, wenn du offene Wunden hast, wenn es einfach so läuft, wie es bei Lacey gelaufen ist, kann es da nicht auch sein, dass du dich irgendwann gar nicht mehr bewegen kannst oder dass Bewegungen schrecklich schmerzhaft sind?
Bestimmt. Vor allen Dingen, glaube ich, kannst du nicht mehr laufen, wenn du 10 Jahre lang auf einem Sofa liegst, ohne zu laufen. Ja. Weil es ist ja mit den Muskeln genauso wie mit dem Gehirn. Alles, was du nicht benutzt, stirbt ab.
Ja.
Also stirbt nicht ab, aber wird reduziert bis aufs Mindestmaß, bis auf das, was du brauchst. Und es ist ja... Zum Beispiel auch so, wenn Leute lange im Bett gelegen haben oder sowas.
Ja, stimmt.
Im Krankenhaus, dass die Muskelmasse, das geht ja unfassbar schnell, wie schnell Muskeln abgebaut werden.
Ja. Ja, und dann, also wenn wir das halt mal zusammennehmen, wenn wir mal hypothetisch annehmen, dass sie im Sinne von diesem Hikikomori-Phänomen sich erst im Rahmen der sozialen Phobie und auch des Aspergers, vielleicht gerade im Sinne von Reizüberflutung und diesen sozialen Ängsten zurückgezogen hat und gesagt hat, nee, ich bleib jetzt hier, sich das Ganze dann entwickelt hat, diese Prodromalsymptomatik stärker wurde, sie vielleicht dann die erste Katatone-Schizophrenie hatte. Wir wissen nicht, wie lange das angehalten hat, keine Ahnung, wenn sie da über Wochen, Monate, vielleicht sogar noch länger in bestimmten Positionen verharrt hat und dann vielleicht wieder aus dieser Psychose rausgekommen ist, denn schizophrene Erkrankungen verlaufen in Phasen. Und was ist, wenn sie dann aber eben, wenn sie dann wach war, schon so starke Schmerzen hatte und ihre Muskeln sich so weit zurückgebildet haben oder sie vielleicht auch so eine starke Negativsymptomatik hatte, dass sie einfach entweder sich nicht mehr bewegen konnte oder der Kraftaufwand, sich zu bewegen, so groß war, dass sie es gelassen hat.
Weißt du, was ich mich dann aber trotzdem frage?
Hm?
Warum lagen auf diesem Tisch DVD-Hüllen?
Vielleicht haben die Eltern ihr das angemacht, ihre Disney-Filme.
Also du willst mir gerade erzählen, dass sie ihr Disney-Filme anmachen, aber ihr nichts zu essen geben?
Nee, du weißt ja nicht, wie lange die DVD-Hüllen da lagen.
Ja, das kann natürlich sein. Aber irgendwie, das fand ich gerade schräg. Und ich habe noch eine Frage. Mhm. Jetzt springen wir gerade wieder ein bisschen zurück. Aber du hast erzählt, dass sie in ihren eigenen Fäkalien eingeschmiert war. Das war ja sicherlich nicht die Mutter oder der Vater.
Ich glaube nicht.
Was aber bedeutet, dass sie sich bewegt haben muss. Weil sie sich ja offensichtlich dann selbst damit eingerieben hat.
Was auch jetzt nicht ganz abwegig ist, dass das Menschen in der Psychose machen, ne? Also
du siehst, ja, warum ich diesen Punkt angesprochen habe.
Ja. Der Analytiker würde jetzt sagen, dass das ein Entwicklungsschritt, eine Regression ist in die anale Phase.
Ich weiß nicht, ob mich das in dem Moment so krass abholt gerade.
Ich musste nur gerade, immer wenn es um Fäkalien geht, muss ich an Psychoanalyse denken.
Und die anale Phase.
Der gute alte Freud.
Ja.
Ja, aber also es ist nicht unüblich, dass Menschen, die so schwer krank sind, wie es eben bei einer Schizophrenie manchmal der Fall ist, dass die mit ihren Fäkalien irgendwie hantieren.
Also der Prozess ist ja noch nicht angefangen worden. Und da kommen bestimmt noch ein paar Infos raus, die wir jetzt nicht haben, die bestimmt interessant sind. Aber von dem, was ich jetzt so in diesem Fall, was wir in dieser Folge besprochen haben, tendiere ich tatsächlich eher in die Richtung, dass es auf jeden Fall einen Prozess geben wird und sicherlich nicht, also meines Vermutens nach nicht wegen Mord, aber wahrscheinlich wegen Totschlag.
Also der zweite Prozess ist jetzt allerdings auch wegen Mord angesetzt.
Ich habe auch gerade, während ich das gesagt habe, darüber nachgedacht und dachte, man könnte natürlich auch sagen, dass sie sie wissentlich haben verhungern lassen, um die Tatsache zu verdecken, dass sie sie so krass, ich will nicht sagen misshandelt, sondern
vernachlässigt,
dankeschön, dass sie sie so krass vernachlässigt haben und dann sie verhungern zu lassen, dann wäre es Mord zur Verhinderung der Aufdeckung einer Straftat.
Ja.
Und von daher stimmt.
Allerdings ist es ja auch ein Fall in Amerika. Ich weiß nicht, wie da die Kriterien sind. Aber stimmt. Es würde zumindest in Deutschland dann auch die Kriterien erfüllen.
Stimmt. Also ich bin wirklich gespannt. Und ich muss gestehen, dass ich war schon am Anfang der Folge in dieser Position. Tatsächlich, das hat man ja vielleicht auch ein bisschen gemerkt. Und ich bin es jetzt immer noch. Kann sein, dass da irgendwelche Familiendynamiken eine Rolle gespielt haben. Kann sein, dass da extreme Verdrängungsmechanismen irgendwie vorlagen. Aber wenn du deine eigene Tochter in ihren eigenen Fäkalien eingerieben und verhungernd auf dem Sofa liegen lässt und selbst wenn die eine psychische Erkrankung hat und sie sagt, sie will keine Hilfe, dann tust du irgendwas. Während ihr die
solltest
Extremitäten
du.
Abfaulen. Ja. Dann tust du was.
Du solltest was tun. Du musst was tun.
Ja, und dann sind alle gelernten Vermeidungsverhalten und alle gelernten, wir lassen unserem Kind alle Freiheiten, was auch immer, für mich einfach keine, also weder eine Entschuldigung noch irgendein Grund dafür zu sagen, ja, naja, also sie können die Verantwortung dafür nicht tragen. Es ist vielleicht eine Erklärung, aber es befreit sie nicht von der Verantwortung, dass sie ihre Tochter haben auf ihrem Sofa sterben lassen.
Auf gar keinen Fall. Es wirkt irgendwie gerade wie so ein natürliches Ende. So beide so, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
Ja, wirklich. Schreibt uns gerne, was ihr darüber denkt. Ich finde es tatsächlich mega interessant, beziehungsweise wir finden es tatsächlich mega interessant, von euch zu hören, was ihr denkt, wie ihr das seht. Ob wir vielleicht Sachen gar nicht bedacht haben, die euch noch eingefallen sind. Und würde mich uns echt interessieren, was ihr darüber denkt und was ihr noch für Ideen habt. Also schreibt uns gerne Nachrichten oder schreibt es in die Kommentare oder wo auch immer ihr uns gerne schreiben wollt. Wir sind sehr neugierig zu erfahren, wie ihr das Ganze seht.
Und damit sagen wir,
passt auf euch auf, seid lieb zueinander und
tschüss!
Das war Blackbox, der Psychoing-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Belz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.